SR2 Kulturradio. Diskurs.
Herzlich willkommen zum Gespräch mit SR2 Kulturradio Professor Dr. Eckhard Köhne.
Vielen Dank für die Einladung.
Wann waren Sie zum letzten Mal einfach so in Ihrer Freizeit freiwillig und ohne besonderen Anlass im Museum?
Oh, ich war in Köln und zwar habe ich da das neue Stadtmuseum besichtigt, die da eingezogen sind, und das war der Plan. Ich war da an dem Prozess so ein bisschen beteiligt und dann kam ich am Wallraff-Museum vorbei mit einer wunderbaren Ausstellung über französische Malerei des 19. Jahrhunderts und da bin ich freiwillig reingegangen und habe eine lustvolle Stunde erlebt.
Sie sind seit zehn Jahren am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Vorher haben Sie Stationen unter anderem in Hamburg, Ludwigshafen, Trier und in Speyer absolviert. Jetzt haben Sie gemeinsam mit Ihrem Team die große Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau, realisiert. Welche Rolle spielt denn diese Schau, die noch bis Oktober dauern wird, so ganz persönlich für Sie und Ihre Karriere?
Man hat ja das Privileg, wenn man am Museum arbeitet, so wie ich, der Arbeit nachzugehen, die man wirklich liebt und macht. Und da gehören die Grundaufgaben des Museums dazu, aber natürlich eben auch die besonderen Projekte, für die ja die deutschen Museen insgesamt sehr bekannt sind. Das Format der großen Sonderausstellung oder überhaupt der Sonderausstellung ist ja so ein spezielles. Und alle paar Jahre, wenn man Glück hat, kommt ein tolles Thema daher, das eine große Bedeutung hat, für das man mehr Unterstützung bekommt als vielleicht für anderes und das man dann auch in einem anderen Maßstab umsetzen kann. Also es ist ungewöhnlich, dass man so viel Aufwand treiben kann für so ein Projekt. Und das passiert tatsächlich nicht dauernd, sondern da ja, sind immer einige Jahre Abstand dazwischen. Und für uns ist es deswegen auch so besonders, weil es das letzte große Projekt des Badischen Landesmuseums für längere Zeit sein wird. Denn wir schließen das Schloss in Karlsruhe kommendes Jahr für eine wirklich grundlegende Sanierung. Und diese große Landesausstellung ist also jetzt das letzte wirkliche Großprojekt vor dieser Phase.
So ein bisschen haben Sie meine nächste Frage schon mitbeantwortet. Budget spielt eine wichtige Rolle, aber gab es auch so ein inhaltlich auslösendes Moment, dass Sie wussten, okay, dieses Projekt gehen wir jetzt an, das ist ja kein Geheimnis, das macht ein Direktor nicht alleine, was Sie da gestemmt haben?
Die Initialzündung waren Gespräche, zum einen mit Professor Zimmermann vom Generallandesarchiv in Karlsruhe. Das ist ja der Ort, wo die Urkunden der Reichenau lagern, und vor über 4 Jahren kam der schon auf mich zu und sagte, Mensch, da steht ein großes Jubiläum an, 1300 Jahre, Kloster Reichenau. Ich habe Ähnliches auch von der Uni Heidelberg gehört, die Kollegen dort haben auch ja mit dem Welterbe Reichenau zu tun und haben sich frühzeitig gemeldet und gesagt, also da müsste doch das Badische Landesmuseum was machen. Und ich war da sofort mit dabei, denn es ist selten, dass man so ein Thema eben hat. Für große Landesausstellungen, die ja ein Programm der Landesregierung ist, soll es einen Landesbezug geben. Das ist immer ganz wichtig. Aber es soll auch eben so sein, dass das Themen sind, die übers Land hinausstrahlen und möglichst eine europaweite Bedeutung haben. Und das kommt bei der Reichenau wirklich in besonderer Weise zusammen. Und der zweite Punkt ist natürlich der, das Spezielle daran, dass es eben eine Verbindung sein würde. Das war uns von Anfang an klar. Zwischen der eigentlichen Ausstellung, aber vor allem auch der Insel selbst, die ja mit ihren Kirchen Welterbe ist. Nicht nur mit den Kirchen, die ganze Insel ist entsprechend erfahrbar. Und es ist ein Glücksfall, wenn man die Gelegenheit hat, tatsächlich nicht nur eine Ausstellung zu sehen, sondern auch den damit verbundenen tatsächlichen Ort anschauen und erleben und erfahren kann. Und das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, so wie, was weiß ich, Mozart in Salzburg beispielsweise oder Konstantin in Trier. Das war ja bei mir auch mal so ein Thema. Und ich glaube, das ist die große Kraft auch des Themas, dass man hier diese Verbindung schaffen kann.
Dafür mussten Sie aber ja auch Ihr Stammhaus verlassen. Das ist sicher auch schon eine Umstellung. Also das muss man schon auch wollen, dass man mit Sack und Pack dann weiterzieht und in ein Haus, was vielleicht völlig andere Bedingungen hat, jetzt mal gar nicht wertend gemeint, aber wo es einfach anders ausschaut.
Also es ist ganz kurios, vor 10 Jahren, Sie haben es erwähnt, habe ich ja am Badischen Landesmuseum begonnen und nahezu zeitgleich, kurz vorher, hat hier in Konstanz die große Landesausstellung zum Konstanzer Konzil eröffnet. Und das war eine enorme Kraftanstrengung. Und eigentlich war die Vorgabe, ich dürfte alles machen, aber nie wieder sowas in der Art. Nun sind aber 10 Jahre ins Land gegangen. Die Verhältnisse haben sich wirklich verändert. Man ja, hat sich anders organisiert. Die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sind besser geworden. Das hat vieles erleichtert. Und so haben wir uns das Abenteuer erneut vorgenommen, eben an anderer Stelle das zu machen. Und das ist schon ein großer Aufwand, das muss man wirklich sagen. Weil ja auch das Archäologische Landesmuseum Konstanz sehr betroffen ist von einer solchen Sache. Ich meine, wir dürfen hier zu Gast sein, da sind wir total dankbar. Das ist ein großes Privileg, aber das bedeutet für das Archäologische Landesmuseum hier einen unglaublichen Umbruch. Denn wir mussten Teile der Schausammlung ausbauen, um überhaupt genug Fläche zu haben. Ja, auch liebgewonnene Teile. Das Haus hat nicht so viele Ressourcen wie die großen Landesmuseen. Es ist ein kleines Haus und es ist ohnehin belastet dadurch, dass die Kollegen selbst eine große Landesausstellung vorbereiten. Das war also für beide Seiten wirklich, wirklich arbeitsam und arbeitsintensiv. Denn nach dem Ausräumen der Schausammlung hier mussten wir die Räume technisch aufbereiten. Also Klimatisierung ist ja ein wichtiger Punkt für die kostbaren Exponate. Aber auch die Sicherheit musste abgedatet werden. Also es war für beide Seiten wirklich eine Herausforderung und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass sich alle darauf eingelassen haben und das ganz toll umgesetzt haben.
Sie haben ja nicht nur jetzt erstmal ausgeräumt und das Depot wieder gefüllt mit den Schätzen, die danach auch wieder zu sehen sein werden. Also muss natürlich keine Angst haben. Sie haben ja dann gleich auch nochmal Einbauten realisieren müssen, damit Sie eben genau diese Schätze, von denen wir sicher noch eine ganze Menge hören werden, zeigen können. Sie haben die klimatischen Bedingungen angesprochen. Hier sind ja mehrere Schriften, die zum UNESCO-Welterbe auch gehören, zum Dokumenten-Welterbe gehören, die natürlich nur in den internationalen Leihverkehr geben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und da achten natürlich Ihre Kollegen und Kolleginnen in den leihgebenden Häusern sich ja sehr darauf. Und es hat letztendlich ja auch versicherungstechnische Gründe, nehme ich mal an, bis die Kuriere sich mal auf den Weg machen. Also Sie haben das auch noch umgestaltet, das Museum hinzukommt. Es muss relativ dunkel sein für diese Schätze. Es muss die Lichttechnik auf den neuesten Stand gebracht werden und. Also da war eine Menge zu tun, sodass das jetzt wahrscheinlich anders aussieht, als die Kollegen das auch vor Ort bislang kannten.
Also die Kollegen vor Ort haben eine ständige Sonderausstellungsfläche, die sehr gut in Schuss ist. Das muss man wirklich sagen. Die wurde vor einigen Jahren neu gemacht und da waren auch schöne Projekte zu sehen. Ich erinnere mich an die Keltenausstellung, war also wirklich toll. Aber das sind eben knapp 400 Quadratmeter und das wäre für die große Landesausstellung zu wenig gewesen. Wir brauchten dieselbe Fläche nochmal und dort haben wir eben auch diese ganze Technik jetzt einbauen können. Und das ist technisch einfach aufwendig. Es ist ein alter Bau, es ist ja ein Kloster aus der Barockzeit. Da kann man nicht einfach jede Wand aufstemmen, das geht so nicht. Man muss wirklich sensibel mit dem Bau auch umgehen. Und wir haben also, sagen wir, einen weiteren Bereich jetzt so ausgestattet. Allerdings eben temporär für diese Ausstellung und haben damit die Fläche auf 800 Quadratmeter verdoppeln können. Dazu kommen noch 100 Quadratmeter im Erdgeschoss, wo wir so eine digitale Einführungspräsentation haben. Also wir haben uns etwas breit gemacht dort und glauben aber, dass das für die Besucherinnen und Besucher ja gerade so die richtige Menge ist.
Ich habe eben natürlich auch so ein bisschen darauf hinweisen wollen, dass Sie uns dort ja auch eine besondere Ausstellungsarchitektur präsentieren können. Also von der alten klösterlichen Raumordnung war sicher schon vorher nicht mehr so alles vorhanden. Aber jetzt erkennt man das gar nicht wieder. Also da ist richtig eine Welt in der Welt sozusagen entstanden und auch sehr gelungen. Also es hat wirklich was Mystisches und was auch nicht ganz unwichtig ist für alle Besucherinnen und Besucher. Man kann sich an doch die relative Dunkelheit ganz gut gewöhnen, weil sie führen einen so schrittweise ein, wenn man der Ausstellungsarchitektur folgt.
Also das ist, sagen wir mal, der zweite Teil, wenn dann ja die technischen Rahmenbedingungen da sind, kommt der Szenograf. Das war das Atelier Hammerl und Dannenberg in München, die wirklich großartige Arbeit geleistet haben in kleinteiligen Räumen, denn es sind ja auch die Zellengänge des Klosters, die wir da bespielen. Also in kleinteiligen Räumen Exponate unterzubringen, zu berücksichtigen, dass ja auch noch Platz für die Menschen bleiben muss, die das dann besichtigen. Aber eben auch eine Atmosphäre zu schaffen, die auf diese Objekte hinführt. Da eine Balance zu finden und vor allem eine Stimmung zu erzeugen, die den Besucher mitnimmt, das ist die große Kunst. Und wenn Sie durch die erste Klimaschleuse dann in die Ausstellung treten, sind Sie in einem wunderbaren pastellblauen Raum, quasi am Bodensee. Sie haben fließende Formen, Sie sehen ein bisschen den See und die Seeoberfläche. Und sie sind eigentlich gleich bei Pirmin, der in seinem Boot über die Insel fährt. Und sie haben einen weiteren Bereich, der ja der Klosterkirche so ein bisschen nachempfunden ist, mit den ganzen Ausstattungsbestandteilen, die man da brauchte. Im Skriptorium, da wo dann die Bücher liegen, ist ein wunderbarer violetter Purpurton, der einen also wirklich ja, magisch an die Bücher ranzieht, finde ich. Das ist schon ein großes Kino für den Besucher, für die Besucherin. Und das haben die Szenografen wunderbar hingekriegt. Und es ist eine schöne Grafik dabei, das ist ja auch noch so ein Punkt. Es ist ja so, dass man auch viel Wissen und Inhalte vermitteln muss. Und da helfen eben Grafiken, Bilder, Muster, Ornamente, die man an die Wände bringt, die man an den Fußboden bringt, verwendet. Also das ergänzt die Exponate und die Inhalte in wirklich hervorragender Weise.
Also man ist ganz schnell in einer wirklich anderen Welt vor über 1000 Jahren und dennoch ist man natürlich ganz im Hier und Jetzt und auf der Höhe der Zeit. Und da steht für mich eine museumspädagogische Anlage oder eine Vermittlungstisch. Es gibt nämlich ein digitales Buch, was sich sozusagen von selbst schreibt. Und ich glaube, das könnte über den Sommer, wenn viele Leute auch so mit ihren Familien herkommen, so ein heimlicher Star werden unter Umständen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist in dem Bereich, wo wir erklären, wie man diese Handschriften hergestellt hat. Und es ist ein Spacebook, also ein tatsächliches Buch mit Seiten, die man umblättern kann. Und da wird dann auf jede Seite ein neuer Inhalt produziert. Das heißt, das, was auf den Seiten zu lesen ist, fängt an, sich zu bewegen, ist animiert. Und es ist eine sehr eindrückliche Art und eine sehr, ja, einfach spannende und interessante und teilweise auch lustige Art, diese Inhalte zu vermitteln. Das ist sehr, sehr gelungen.
Fürs Mittelalter muss man ja Besucher und Besucherinnen oder das Publikum gar nicht so besonders interessieren. Das sind die nämlich von selbst. Also viele Menschen quer durch die Generationen sind fasziniert vom Mittelalter. Mittelaltermärkte, die sind gut besucht. Mittelalterfeste werden mittlerweile so von City-Marketings schon durchgeführt. Die Menschen verschlingen Romane und auch Sachbücher, die gehen gut. Serien werden gebinged. Oder es gibt auch viele Menschen, die sich solchen Reenactment-Gruppen anschließen. Woher kommt denn dieses ganz große, aber auch manchmal etwas diffuse Interesse an dem Mittelalter? Haben Sie eine Erklärung dafür? Und wie können Sie sich das zunutze machen? Denn Sie haben ja noch eine ganz andere Aufgabe als Museum. Sie vermitteln Geschichte und Fakten ja auch aus der Historie.
Also ich glaube, dass bei denen, die, sagen wir mal, noch mit Büchern aufgewachsen sind, die Literatur zum Mittelalter eine riesige Rolle spielt. Also für mich waren es die Rittersagen und die Artussagen. Dann ist es Walter Scott und die Bücher, die geschrieben sind. Das haben ja die Medien immer aufgegriffen. Es gibt großartige Filme durchs ganze 20. Jahrhundert hindurch immer wieder. Wir müssen nur an Robin Hood denken. Der wird ja quasi regelmäßig neu verfilmt. Also das ist so eine Tradition, sich mit diesen Stoffen zu beschäftigen, die das Mittelalter bei den Menschen natürlich lebendig hält. Und das ist ja auch etwas, was die modernen Medien, Netflix, Streamingdienste mit ihren Serien aufgegriffen haben, sagen wir mal in einer eher etwas ja, anderen Art und Weise, wie wir früher das gewohnt waren. Aber das Grundinteresse bleibt. Und das ist eben der Punkt, an das man anknüpfen kann. Es ist ja die Frage, was für ein Bild machen wir uns vom Mittelalter? Das ist ja immer ein Bild aus der Gegenwart. Nicht umsonst sind viele der großen Mittelalterausstellungen der letzten Jahre solche gewesen, die sich mit Kaisern, Königen beschäftigt haben, mit Dynastien, mit ja, dieser großen Weltgeschichte, die dazugehört. Das hier ist ein bisschen anders und spezieller, weil es hier um Glaube geht. Ein Kloster ist ein Ort, an dem ja, Glaube gelebt wird. Und es geht um Wissen und Bildung. Es geht um Bücher und Inhalte. Und das ist, glaube ich, für viele wird das überraschend sein, sich auf solche Themen mal auch einzulassen, die zum Mittelalter gehören, so wie ja, der Name der Rose ins Kinoprogramm. Aber es ist eben einfach so, die Menschen damals, die waren alle gläubig. Das ist einfach anders als heute. Wenn wir heute aufs Mittelalter gucken, tun wir das ja als Menschen in deren Tagesablauf, bei vielen von uns jedenfalls, die Religion eigentlich keine so große Rolle spielt. Im Mittelalter war das ganz anders. Egal, ob man arm oder reich war, Mann oder Frau, der Glaube war ein zentraler Bestandteil der Lebenswelt. Und wenn man das Mittelalter wirklich verstehen will und sich da mal reinfinden will, dann muss man eben auch diese Seite mal thematisieren. Denn das ist auch ein Weg, über den man unmittelbar rankommt. Und das Schöne an dem Thema, wieder auf die Reichenau zu kommen, ist ja eben auch, dass man auf der Insel tatsächlich auch die Kirchen dazu sieht, in denen diese Gottesdienste abgehalten worden sind, wo die Mönche gelebt haben. Und diese Traditionslinien sind auf der Insel auch so stark, dass sie heute dort das tägliche Leben noch prägen, mit den großen Festen, mit den Prozessionen auf der Insel, mit den Heiligen, die da ja noch weiter verehrt werden. Das heißt, die Ausstellung führt auch in diesem Punkt wirklich in die Gegenwart, weil es auf der Reichenau noch einen Ort gibt, wo diese Traditionen lebendig sind. Und ich glaube, das kann ein großes Erlebnis werden.
Wie sehr muss man vereinfachen, um Publikum gewinnen zu können? Und wie sehr darf man sozusagen auch einen Rahmen schaffen, der so ein bisschen Freiheit für die Fantasie lässt? Also ich glaube, das ist schon auch ein Eiertanz, den Sie da machen müssen.
Also ich glaube, die Fantasie ist viel mächtiger als wir Museumsleute. Das ist das Schöne. Und jeder darf die Ausstellung so mitnehmen, wie er das möchte. Und es ist doch schön, wenn jeder in seiner Fantasie oder in seinem Wissen oder in beidem, sag mal, die Geschichten für sich selber so weiterspinnt, wie er das schön findet. Uns war es wichtig, einen einfachen Einstieg zu bekommen. Also es gibt schon im Vorfeld die Möglichkeit, die Reichenau-App sich runterzuladen. Die ist kostenlos. Da hat man schon mal alle Medien, die man in der Ausstellung sieht, kann sich informieren. Im Übrigen auch über die Insel, das ist eine zweigeteilte App, da gibt es auch einen kompletten Inselführer auf verschiedenen Ebenen. Sie haben den Podcast mit dem Mönchsgeflüster, auch den können Sie sich kostenlos überall runterladen. Und dann sind Sie schon mal so, ja, angefixt, würde ich ja fast neudeutsch sagen. Wir haben im Übrigen bei den großen Ausstellungstexten immer zuerst einen Abschnitt in leichterer Sprache, dass man da auch reinfindet, dass man auch versteht, worum es geht. Dann kann man das stückweise vertiefen. Wir haben aber auch diesmal noch einen ganz anderen Ansatz versucht. Wir haben uns mit Tanja Kinkel zusammentun können, eine bekannte Autorin historischer Romane.
Bestseller-Autorin.
Die hat für unseren Media Guide eine Serie von fiktiven Dialogen geschrieben, in denen die historischen Persönlichkeiten der Reichenau die Protagonisten sind. Das ist vertont, das kann man über die kostenlose App eben auch hören. Und da haben sie einen, ja, fantasievollen Ansatz dabei. Im Übrigen hat Frau Kinkel auch eine Anthologie zusammengestellt zur Reichenau, ein Buch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Zunft der historischen Romanverfasserinnen, Verfasser. Und das ist eine wunderbare Anthologie, ein schmales Buch, das man also sich bequem auf den Nachttisch legen kann. Das sind kurze Geschichten, die einen in die verschiedenen Epochen einführen, auf wirklich unterhaltsame Weise. Also wir haben auch solche Zugänge ermöglichen wollen, die nicht, ja, also die sind schon wissenschaftlich fundiert, aber ja, die Story ist eben Fantasie und Kreativität. Und wenn die Ausstellungsbesucher vielleicht aus der Ausstellung rausgehen und ihre eigenen Geschichten sich spinnen im Kopf, dann wäre da auch viel gewonnen.
Ich habe ja eben jetzt so beharrt auf historische Forschung und auf Fakten. Dabei, sagen wir mal, um es vorsichtig auszudrücken, haben wir es ja durchaus auch mit einem Fake zu tun, weil es ist von der Wissenschaft nachgewiesen, dass diese Gründungsurkunde, auf der auch das Jubiläum, was wir jetzt mit dieser Ausstellung feiern, dass das eine Fälschung ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Allerdings eine plausible Fälschung, sage ich immer.
Okay.
Also es ist so, dass ja das Kloster nach dieser Urkunde 724 gegründet worden ist. Und die Urkunde berichtet eben, dass das Land, die Insel, von den lokalen Adligen an das Kloster gegeben worden ist und dass verschiedene Gemeinden in der Umgebung eben ab sofort zum Kloster gehören und aus deren Erträgen die Mönche ernährt, versorgt und das Kloster gebaut werden sollte. Das ist der Inhalt der Urkunde. Schönheitsfehler, wie gesagt, sie stammt nicht aus dem 8. Jahrhundert, sondern aus dem 12. Und wenn man das verstehen will, muss man über die Gründe reden, die dazu geführt haben. Denn die Zeiten hatten sich verändert. Das Kloster war ja sehr mächtig gewesen, war von Königen und Kaisern gefördert worden. Aber in diesem 11. 12. Jahrhundert kommen eben die lokalen Adligen immer stärker auf. Der Bischof von Konstanz wird wichtiger und mächtiger. Und man stellt Gewohnheitsrecht in Frage. Das heißt, der lokale Fürst fragt vielleicht, warum muss das Dorf XY denn eigentlich dem Kloster tributpflichtig sein? Ist ja nirgendwo aufgeschrieben. Und das Kloster musste sich ja gegen solche Übergriffe, sag ich mal, auch zur Wehr setzen. Und da lag es nahe, den verloren gegangenen Aktenstand wieder richtig zu stellen. Ja, so kann man das vielleicht sehen. Es sind im Übrigen zwei Urkunden, die das Datum auch wirklich überliefern. Man hat also eine Schriftform nachgeholt, auf die man sich nicht stützen konnte. Und ja, das hat vielleicht zunächst dann auch gewirkt, aber schon in der humanistischen Zeit des 15. Jahrhunderts hat man erkannt, dass das Fälschungen sind. Es ist aber so, dass wir durch den Text der Urkunde ja verschiedene Namen kennen, von lokalen Akteuren. Wir haben im Übrigen Amtslisten der Reichenau, die ja auch belegt sind. Deswegen können wir also wirklich guten Gewissens sagen, die Daten, die da genannt sind, sind konkret. Das ist das, was im Kloster tradiert worden war. Das hat eine solide historische Grundlage. Und der Fälscher hat also gut recherchiert, damit die gefälschte Urkunde auch inhaltlich wirklich richtig ist. Also wir dürfen mit gutem Recht dieses Datum feiern. Im Übrigen auch die anderen Gemeinden, die da in diesem Papier genannt sind, in diesem Pergament.
Ich habe mir so überlegt, ich persönlich aus dem gemeinen Volk, ich wäre nie in die Nähe all dieser Schätze gekommen, hätte ich vor 1300 Jahren gelebt. Ich hätte als Frau vielleicht in einer verarmten Adelsfamilie noch die Chance gehabt, ins Kloster zu gehen. Und dann hätte ich vielleicht das dort sehen können. Also mir ist nochmal klar geworden, wie nah können wir heute diesen Gegenständen rücken und wie sehr haben wir doch auch von diesen Entwicklungen profitiert. Ist das auch so eine Baseline, die für Sie da mitschwingt?
Also wir feiern auch irgendwie Bildung und Wissen. Ja, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig war. Und das Mittelalter war nun eine Zeit, in der die gesellschaftlichen Gegensätze enorm und groß waren. Die Landbevölkerung, die war wirklich nicht gebildet, die Lebenserwartung war gering. Die Adligen waren enorm reich in Relation dazu, hatten viel Geld, viele Möglichkeiten. Und es war natürlich auch so, dass die Mönche der Reichenau alle aus den Adelsfamilien stammten. Also da konnte man nicht einfach ins Kloster gehen und sagen, man möchte Gott dienen. Das war teuer und das Kloster hat sehr darauf geachtet, dass also wirklich nur Angehörige der wichtigen Familien da drin waren. Aber es ist eben doch so, es war eine Zeit, in der auch die Kaiser und Könige nicht richtig schreiben konnten. Also wir wissen das ja von Karl dem Großen, aber die waren klug genug zu sehen, dass das notwendig war und haben eben Bildung und Wissenschaft gefördert. Sie haben in die Klöster investiert. Ja, die meisten der Schriften waren sicherlich zunächst mal die liturgisch notwendigen Schriften, also die Evangelien, die Psalmen und diese Dinge, aber man hat trotzdem begonnen, auch antike Schriftsteller zu kopieren. Man hat Astronomie, Astrologie untersucht, weil der Jahreslauf auch für die Kirche natürlich eine große Rolle spielt. Man hat sich mit Musik beschäftigt. Musikwissenschaften war ein Thema, das auch auf der Reichenau später dann Hermann der Lahme ja behandelt hat. Man hat versucht, mit dem Klostergarten eben sich seine eigene Apotheke zu entwickeln. Walter Frisch Strabo hat ein wunderbares Gedicht darüber geschrieben. So entsteht neben der Bildung und dem Wissen auch Literatur und Poesie. Und die Herrscher haben eben erkannt, dass nur so eine gesellschaftliche Entwicklung möglich ist. Ja, jetzt mal im Großen gedacht und im Kleinen, dass auch nur so ein Reich verwaltet und regiert werden kann, wenn es genug intelligente Leute gibt, die dabei unterstützen und helfen können.
Und die Macht erhalten werden konnte.
Und wir haben da ja immer dran gearbeitet, sehr lange. Also wir sind ja in Baden-Württemberg, wir haben ja auch so Phasen, wo wir im 18., 19. Jahrhundert ein Land der Dichter und Denker waren, mit Schiller, mit Hölderlin, Gustav Schwab und anderen. Also es zahlt sich aus, wenn man da Wert drauf legt, selbst wenn das für den Moment nicht alle lesen oder lesen können oder dürfen, es setzt sich durch. Und ja, das ist, glaube ich, auch was man aus der Ausstellung mitnehmen kann, dass ein Invest in Bildung und Kultur immer ein guter Invest ist, eigentlich eine Pflichtaufgabe.
Wie wichtig ist es bei all dieser Digitalisierung, mit der Sie selbstverständlich ja auch arbeiten, Originale vor sich zu haben? Also ein Schuh, der beinahe auseinanderfällt, eine Münze, ein Steinfenster, einen Tragaltar, ein Prachtbuch oder auch einen Wetterhahn, von dem war ich besonders beeindruckt.
Das ist auch mein Lieblingsstück.
Ja. Tatsächlich.
Ja. Also es ist immer eben etwas Eigenes, wenn man so einen Zeitzeugen vor sich hat, denn das sind diese Objekte ja. Also wir reden ja nicht nur über Kunstwerke. Diese wunderbare Buchmalerei ist tatsächlich Kunst im besten Sinne. Und das ist im Original immer noch mal was anderes, so etwas zu erfahren. Aber eben auch diese Alltagsgegenstände, wie Sie sie beschrieben haben, die haben eigene Ausstrahlung, weil sie Zeitzeugen sind. Wir haben bei uns am Museum lange über die Aura des Objekts schon diskutiert, über Walter Benjamin und diese Dinge, der das ja stark in Frage gestellt hat. Ich bin trotzdem der Meinung, er hat nicht recht in diesem Punkt. Objekte haben natürlich eine Aura. Und es ist an uns Museumsleuten eben, ja, einer kleinen karolingischen Handglocke, die aus dem 9. Jahrhundert vielleicht stammt, aus dem frühen, auch ein entsprechendes Gewicht zu verleihen, dass der Besucher, die Besucherin das auch merkt und spüren kann. Und ich glaube, man kann das in der Ausstellung.
Ja, wie bringt man denn eine olle Latsche, die irgendwie, also man hat ja Angst, die fällt vor den Augen zu Staub auseinander. Ja, wie bringt man als versierter Museumsmacher und Ausstellungsmacher so eine olle Latsche zum Sprechen?
Ja, indem man sie einordnet in den Kontext. Ne? Die ist ja mit anderen Alltagsgegenständen da verknüpft. Wir haben zum Beispiel eine ganz frühe Schweizer Uhr, die im Kloster stand. Also das ist ein spätes Mittelalter, aber die Zeiteinteilung hat für die Mönche eine große Rolle gespielt. Da sind Spielutensilien, eine der beiden wenigen archäologischen Funde von der Reichenau, die wir bekommen haben, das sind Spielwürfel. Ja, das sind auch so ja, schöne Geschichten, die man da erzählen kann. Ja, und dann gibt es natürlich in der Benediktregel auch Vorschriften, wie sich die Mönche zu kleiden haben. Ne? Und da steht dann so schön drin, naja, es soll schon irgendwie der Jahreszeit und dem Klima der jeweiligen Region angemessen sein, aber eigentlich reicht das und das und das und das. Und das ist nicht so wahnsinnig viel. Die haben, glaube ich, viel gefroren. Und wenn man dann die dünne Ledersohle sieht und ja, diese Texte dazu liest, dann hat man, glaube ich, eine ganz konkrete Vorstellung davon, was es heißt, nachts um, weiß nicht, 1 Uhr für die Vigilien in die kalte Klosterkirche zu gehen im Winter und das Gotteslob dort anzustimmen.
Dienen die auch sozusagen zum Symbol? Also wenn man sich jetzt mal so 15 Jahre ungefähr zurückbeamt, dann war ja der überdimensionierte Fuß von Konstantin plötzlich ein Wahnsinnssymbol und der steht ja auch heute noch da. Der hat ja eine richtige Karriere sozusagen gemacht. Ich frage natürlich Sie danach, weil Sie hatten es ja auch schon erwähnt, für diese Landesausstellung, die ein Riesenerfolg war, Konstantin der Große, in Trier vor rund 15 Jahren verantwortlich waren. Sowas kann man ja nicht planen, glaube ich, oder?
Also die Trierer Füße waren ein Marketinginstrument, tatsächlich. Ich meine, es ist eine Skulptur, die zu einer Konstantinstatue gehört hat. Ist ganz berühmt, steht in Rom. Also jeder kauft eine Postkarte davon, wo eine Katze drauf sitzt und schickt die in die Welt. Und wir wussten, dass das ein Objekt ist, was ganz viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Deswegen haben wir gedacht, wir könnten doch in der Stadt nicht nur Plakate kleben, sondern diese Füße vorher aufstellen. Und es war ein sehr, sehr großer Erfolg. Ich glaube, der entfernteste Artikel ist in Australien dazu erschienen. Wir haben da ein Bild gepostet, wie der Restaurator mit einem kleinen feinen Pinsel die Zehennägel von Konstantin reinigt. Es ging wirklich um die Welt. Also sowas kann man tatsächlich ein bisschen planen. Das haben wir bei der Reichenau jetzt nicht. Also der Maßstab ist nicht so monumental jetzt in diesen Ausprägungen. Ja, bei uns geht es etwas intimer zu. Aber auch wir hoffen natürlich, dass zum Beispiel unser schönes Titelmotiv, die Ecclesia, also die Darstellung der Kirche als Frau mit Heiligenschein, dass diese Darstellung, die ja auf allen Plakaten jetzt zu sehen ist, die den Katalog und das Ausstellungsdesign ziert, dass die, ja, eine ähnliche Wirkung hat, dass die Menschen dieses Bild mögen, interessant finden und neugierig werden, was es denn damit auf sich hat.
Es hätte auch der Wetterhahn sein können. Sie haben ja, gerade eben erwähnt, das ist eines Ihrer Lieblingsobjekte. Der ist wirklich außergewöhnlich sprechend, finde ich. Ja. Der hat fast was Abstraktes in
also
seiner
es ist,
Darstellung.
Wenn ich das beschreiben darf, eben gerne. Ein Wetterhahn aus Bronze. Der kommt aus Brescia, Oberitalien, und ein Abt hat den für sein Kloster gestiftet. Der hat es praktischerweise draufgeschrieben, sodass man es datieren kann. 820 ungefähr, glaube ich, das ist ungefähr die Zeit, wo ja, Walafrid Strabo am St. Gallener Klosterplan mitarbeitet. Und dieser Wetterhahn war oben auf dem Dach und hat natürlich nicht nur die Richtung angezeigt, wo der Wind herkommt, sondern vor allem jeden Mönch, der über den Klosterhof geht, da hochschaut, daran erinnert, dass ja Petrus auch so seine Erfahrungen mit dem Hahn und dem dreimaligen Krähen hat. Und dann haben die Kuratoren noch eine wunderbare Geschichte dazu gefunden. Es gab ja große Ungarneinfälle im 9. Jahrhundert, also auch in dieser Zeit. Und da gibt es eine Geschichte aus St. Gallen, da wurde ja das Kloster geplündert. Und die hatten auch so einen vergoldeten Wetterhahn auf dem Dach. Und da sind also zwei Ungarn auf diesen Turm gestiegen, weil die dachten, der wäre aus Gold und sind natürlich abgestürzt und umgekommen dabei. Also eine göttliche Strafe fürs Plündern. Jedenfalls kann man da ja, sich genau vorstellen, wie der Wetterhahn in St. Gallen auch ausgesehen haben muss. Das sind so die Geschichten, die, glaube ich, wirklich sehr viel Lebendigkeit in dieses Thema bringen.
Wir haben so ganz kurz über den Gründer gesprochen, den Pirmin, der ja mutmaßlich kein einfacher Wandermönch war, sondern der eine Vision, eine Vorstellung hatte, was so ein Kloster überhaupt ist, als Ort des Wissens und ein Wissensspeicher letztendlich. Der hat ja eine unglaubliche Karriere gemacht, denn der gilt ja so ein bisschen als Prototyp des Klostergründers, kann man vielleicht sagen. Seine Spur führt ja selbst in unsere Region. Also er soll ja auch am Kloster Hornbach beteiligt sein, was nach unseren heutigen Grenzziehungen zwischen Saarland oder es liegt auf der rheinland-pfälzischen Seite, aber ganz knapp an der Grenze. Und ist heute ein Tagungsort, ein wunderbares Hotel mit wunderbarem Restaurant und mit einem Klostergarten. Also die bauen dort auch an, was sie
und
dann in der Küche
verzeihen. Historama, ne? Gibt es da auch? Ja, ja. Also das ist im Übrigen der Ort, wo Pirmin dann schließlich gestorben ist. Also das ist in der damaligen mittelalterlichen Welt ganz berühmt gewesen, weil eben in den Mauern von Hornbach wirklich der Heilige auch bestattet war. Und wir haben im Übrigen eine Reliquie von ihm sogar ausgeliehen, also er ist wieder zurückgekehrt. Jedenfalls ist Hornbach ein ganz berühmter Ort deswegen und ist also der letzte in einer ganzen Reihe von Klostergründungen. Über Pirmin selbst wissen wir eigentlich gar nicht so viel. Es gibt natürlich Lebensbeschreibungen, also Heiligenviten, wie man die nennt, aber die sind alle deutlich später entstanden als seine Lebzeiten und spiegeln, sagen wir mal, die Vorstellungen wider, die man in späteren Zeiten hat. Er hat einen Namen, der ihn irgendwie nach Irland sortiert, also weil eben auch diese Wandermönche oft aus Irland kamen. Aber schon dafür gibt es wirklich keinen gesicherten Beweis. Das heißt, die Persönlichkeit ist so ein bisschen, ja, im Nebel der Geschichte, wenn ich das mal sagen darf. Aber wir wissen eben, dass er eine Mission hatte und dass er sehr eng mit den lokalen Elitenherrschern auch kooperiert hat. Denn wir haben es ja vorhin bei der Urkunde gehört, ein Kloster heißt ja nicht nur, wir gründen im Wald eine Kirche, sondern das muss ja einen organisatorischen Rahmen haben. Die Mönche müssen leben, der Klosterbau verursacht Kosten, das muss übernommen und gedeckt werden. Das heißt, Pirmin war sicher auch ein guter Diplomat, der mit den Herrschenden an seinem Weg, er hat ja eine große Schleife gedreht und viele Klöster gegründet, eben mit den Herrschenden dann ganz gut zusammenkommen konnte. Für die war das eben auch ein gutes Invest, denn ja, das Ziel des mittelalterlichen Lebens war natürlich das Leben nach dem Tod, also das Seelenheil. Und man hat schon damals, sagen wir mal, akzeptiert, dass ein Herrscher nicht immer so ganz perfekt christlich leben kann und vor allem nicht regelmäßig beten kann, denn dafür hat er weniger Zeit als Herrscher, aber es war eben möglich, andere für sich beten zu lassen. Und das haben die Klöster natürlich dann übernommen. Im Übrigen haben sie das dann auch sehr schnell in ein System gebracht. Wir zeigen ja auch das berühmte Verbrüderungsbuch der Reichenau. Da hat man die Namen von befreundeten Mönchen in anderen Konventen verzeichnet. Bis zu 100 Klöster sind da dann über die Jahre dazugekommen. Aber auch die Namen von Herrschern, von wichtigen Persönlichkeiten, von Pilgern aus nah und fern, die stehen in diesem Buch drin. 38.000 Namen. Und wenn das auf dem Altar lag und man im Kloster für die Namen in dem Buch gebetet hat, dann hat das jeden einzelnen dieser Menschen, lebend oder tot, dem Seelenheil näher gebracht. Das war für die Förderer der Klöster damals wirklich ja, eine attraktive Möglichkeit.
Wir haben ja schon über die Mittelalterfaszinationen gesprochen. Wir haben über ihre modernen Vermittlungsmöglichkeiten gesprochen. Mich hat sehr beeindruckt, der Tragaltar. Mhm. Also das muss man sich vorstellen, wie so heute die Größe ungefähr hat ein Beauty-Case, was man auf Flugreisen mitnimmt oder wohin auch immer. Ungleich reicher verziert und also sehr prachtvoll, das muss man auch sagen. Aber auch da befindet sich eine Reliquie und das war sozusagen ja so eine To-Go-Geschichte. Also das konnte man also dann mitnehmen und hat das genau auch dann für die Gottesdienste unterwegs nutzen können, weil es natürlich eine wichtige Rolle in der jeweils vorherrschenden Liturgie gespielt hat.
Also das ist wirklich ein großartiges Stück. Das hat der Bischof Egbert von Trier anfertigen lassen. Er hat eine Inschrift drauf anbringen lassen. Daher wissen wir das, der ja auch Auftraggeber des berühmten Egbert-Kodex ist, Stadtbibliothek Trier, UNESCO-Weltdokumentenerbe, das wir auch zeigen jetzt in dem ersten Abschnitt der Ausstellung. Dieser Tragaltar hat noch nie den Domschatz in Trier verlassen, war noch nie außerhalb zu sehen. Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass wir es zeigen können. Wie Sie es beschreiben, ein goldener Kasten mit Email, mit Elfenbein verziert, mit einem goldenen Fuß drauf, denn die Reliquie, die Hauptreliquie da drin, ist eben eine Sohle einer Sandale des Apostels Andreas, wobei diese Stücke nicht mitgekommen sind. Ja, wir brauchen die auch nicht.
Und man sieht sie ja nicht.
Man sieht sie nicht und wir wussten auch nicht, wie das Stück dann zu uns kommt, aber wir haben mit dem Restaurator gesprochen, er hat gesagt, nee, die haben wir dann rausgenommen. Und es ist also der Altar selber, also aber nicht die Reliquien mitgereist in diesem Fall.
Ich würde gerne noch ein anderes Thema, was wir schon angesprochen haben, ein bisschen weiter vertiefen. Ihre Karriere hat Ende der 90er Jahre begonnen, da waren Sie Volontär am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Seither ist eine Menge in der Museumslandschaft passiert. an der Sie auch aktiv mitgestaltet haben, in verantwortlicher Position. Sie waren lange Präsident des Deutschen Museumsbundes. Mhm. Und haben das dann, glaube ich, vor 2 Jahren aufgegeben. Das gibt sicher turnusmäßige Wechsel.
Also es
Wechsel.
Gibt, satzungsmäßig kann man das 2 Wahlperioden machen. Ich war also 12 Jahre im Vorstand und davon 8 Jahre Präsident des Museumsbundes. Das war eine tolle Zeit. Aber es ist gut, wenn dann satzungsmäßig auch irgendwann mal Schluss ist. Und wir haben jetzt eine Präsidentin. Das war sowieso längst überfällig. Insofern freue ich mich, dass jetzt Frau Arndt vom Überseemuseum Bremen für die deutschen Museen spricht.
Es gibt ja nicht wenige Museen in Deutschland, also wenn man sich mal anschaut, und es gibt praktisch kaum ein Gebiet unserer Gesellschaft und unseres Lebens, dem nicht ein Museum gewidmet ist. Da gibt es ja Verzeichnisse. Es hat sich eine Menge getan in der Landschaft und es wird sich auch noch eine Menge ändern. Das ist sicher eine Herausforderung für die Häuser, egal was sie jetzt ausstellen. Aber ich glaube, es ist auch eine große Chance, weil es ja halböffentliche Räume sind, die oft auch wirklich viel Platz haben, damit so eine Stadtgesellschaft, damit eine Gesellschaft überhaupt das als Treffpunkt auch nutzen kann. Also natürlich soll jeder sich auch anschauen, was dort ausgestellt ist, aber ich glaube, dass Museen eine ähnliche Entwicklung in Deutschland haben könnten, wie wir es jetzt alle ganz neidvoll betrachten, wenn wir die Bibliotheken in Nordeuropa uns betrachten, die sich selbst nochmal neu erfunden haben. Ja, lesen kann man dort auch, aber man kann auch eine Menge anderer Dinge machen. Würden Sie da mitgehen bei all den Schwierigkeiten? Und natürlich auch muss man da über das Geld und die Ausstattung sprechen. Ist das auch eine große Chance für Häuser?
Also das ist das Thema der Zeit und ich weiß, dass viele Kollegen über solche Dinge nachdenken, viele realisieren auch schon, probieren schon aus, so wie wir auch ein Open Space mal gebaut haben, jetzt wieder noch einen einrichten. Also Museen werden auch in Zukunft, glaube ich, gerade für die Städte, die Innenstädte, eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn die sind ja in einem großen Transformationsprozess, die bisherige Nutzung als Einkaufsmeilen, die ist ja, sagen wir mal, nicht mehr so umzusetzen an vielen Stellen oder ist im Rückgang begriffen. Und es ist ja die Frage, wie belebt man die Innenstädte? Wie macht man eine lebenswerte Innenstadt, wo die Menschen auch gerne reinkommen? Und ich glaube, dass da die Kulturbauten eine ganz zentrale Rolle spielen. Und auch unsere Konzepte für das Badische Landesmuseum sehen eine viel stärkere Öffnung vor. Viele Bereiche, in die man erstmal auch ohne Ticket reinkommt, damit diese Barriere mal fällt. Auch eine Aufenthaltsqualität zu schaffen. Also wenn Sie mal in Stuttgart sind, Landesmuseum Württemberg, die Neue Dörnitz ist ein wunderbarer Ort, wo man einfach einen Kaffee trinken kann und sich sozusagen wie in der guten Stube da fühlt. Also die Museen haben da schon einiges in der Mache und sind einiges am Umsetzen. Für nachhaltigere Umgestaltung wäre es natürlich interessant, wenn man auch so Programme fahren könnte, wie in diesen Bibliotheken da in Skandinavien, die Sie zitieren, Oslo beispielsweise. Das ist aber dann so, dass das ja zusätzliche Dinge sind, die die Museen dann tun müssten. Und man muss bei allem immer dran denken, wir haben ja auch Sammlungen zu erhalten und zu pflegen. Das ist unser Kern. Und ein großer Teil der Arbeit geht in die Pflege und Erhaltung und der Forschung der Sammlungen rein. Das heißt, das, was wir fürs Publikum machen, das ist immer ja nicht der größere Teil der Museumsarbeit eigentlich. Und wir würden uns freuen, wenn man in diese Richtung sich erweitern könnte. Aber wir brauchen dann tatsächlich mehr Ressourcen im Bereich der Vermittlung, im Bereich der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Denn ja, wir können nicht immer an der einen Ecke was Neues machen und an der anderen Ecke was wegnehmen. Das haben wir jetzt 20, 30 Jahre getan. Das ist die Realität, dass die Museumsbudgets in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich fortgeschrieben wurden, wie man so sagt. Wenn man Glück hat, hat man die Tarifsteigerung gekriegt, nicht aber die Inflationsverluste und die Verluste der Kaufkraft. Das heißt, wir haben heute alle substanziell weniger Möglichkeiten als vor 20, 30 Jahren. Aber die Aufgaben wachsen. Wir machen zusätzliche Themen, die notwendig sind, wie die Transformation in klimaneutrale Museumsarbeit. Das ist eine große Herausforderung. Ja, wir sollen uns an dem öffentlichen Bürgerdiskurs natürlich beteiligen und Themen der Gesellschaft bei uns verhandeln. Solche Dinge sind wichtig. Das Thema Energie war etwas, was uns beschäftigt hat. Und das sind alles Aufgaben, die wir quasi aus dem laufenden Betrieb heraus erledigen müssen. Und wenn wir also unsere Aufgaben substanziell wirklich erweitern, dann brauchen wir irgendwann auch mehr Ressourcen dafür. Ich erfahre dann immer, dass an einem solchen Punkt die Politiker dann sagen, ja, ihr wollt doch sowieso immer nur mehr Geld. Ja, das ist der falsche Ansatz. Man muss sich vorher überlegen, was will man, dass ein Haus oder eine Einrichtung für die Gesellschaft tut Und wenn man etwas Bestimmtes will, muss man sich ehrlich darüber verständigen, was das dann kostet. Und dann kann man sagen, okay, wir zahlen das oder nicht. Aber dieses Totschlagargument, dass man immer dann sagt, naja, die Kultur, die jammert immer. Wir haben auch immer Grund zum Jammern. Ja? Wir sind so motiviert. Gehen Sie in die Reichenau-Ausstellung, schauen Sie sich das an, da sehen Sie, was echte Motivation bedeutet. Also ich bin so stolz auf das Museum und die Kolleginnen und Kollegen, was die da abgeleistet haben. Also an unserer Motivation kann, glaube ich, keiner zweifeln. Aber ja, sagen wir mal, die Grundlagen dafür muss man uns schon in die Hand geben. Und das sind politische Entscheidungen. Und ich kann nur hoffen, dass die Politik die Chancen sieht, die Kultur, das sind ja auch die Theater, das ist ja auch die freie Szene, all das. Es sind ja nicht nur wir institutionell Geförderte. Wir sind die, die in Zukunft, glaube ich, die Städte, die Kommunen mit Leben füllen werden. Ja, und das ist doch eine schöne Entwicklung, wenn das nicht mehr Kommerz ist, sondern wenn das wirklich mal solche Angebote sind. Und ich kann nur sehr appellieren, das mal zu prüfen, mal drüber nachzudenken und ja, vielleicht dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
Alle schreien ja jetzt auch, wir brauchen Orte, wo man Demokratie kennenlernt. Ja, wunderbar, wir haben ganz viele Orte, wo man das könnte, wenn sie entsprechend ausgestattet wären, mit einer zusätzlichen Expertise.
Also ich muss schon sagen, es braucht beides. Es braucht die Unterstützung, ja, und die Ressourcen, aber die Museen müssen sich auch bewegen.
Absolut.
Also das ist eben der andere Punkt. Also wir wissen von unseren Umfragen ganz genau, dass es viele Menschen auch in Karlsruhe gibt, die völlig überrascht sind, wenn sie das erste Mal zu uns kommen und feststellen, dass da ein Museum in diesem Schloss ist, an dem sie täglich vorbeilaufen. Also wir erreichen nicht alle. Das ist ein Ziel, das die Museen immer propagieren, aber wenn wir ehrlich sind, dann können wir da noch viel erreichen. Also das ist auch eine Herausforderung für die nächste Zeit, das jetzt mal einzulesen, was man ja seit den 1968er Jahren und Hilmar Hoffmann Kultur für alle propagiert hat. So richtig sind wir noch nicht fertig mit diesem Auftrag. Und wenn wir also, sag mal, nach einem politischen Mandat fordern, das zu tun, dann müssen wir auch gleichzeitig versprechen, dass wir das auch wirklich einlösen. Ich glaube, man muss den Einstieg erleichtern. Ich glaube, man muss niederschwelliger sein. Das ist nicht nur der Eintritt, also man muss auch eine Willkommenskultur schaffen. Und da haben viele Museen gute Beispiele geliefert, aber ja, man muss sich auch baulich verändern, um das heute hinzukriegen. Und also da kann man viel erreichen, denke ich. Und das sollte der Weg sein, den Museen einschlagen. Im Übrigen, die Museen sind nicht alle gleich. Also das ist ja so ein Punkt. Naturkundemuseum zum Beispiel haben eine ganz andere Kundschaft, weil das eben Bereich ist, der nah am eigenen Leben ist, nah an der Schule ist. Familien lieben das natürlich. Das ist zum Beispiel eine Sparte von Museen, die da überhaupt keine Probleme hat mit diesen Zugängen und sehr, sehr erfolgreich ist. Wir haben eine neue Sparte, die sich entwickelt hat, die keine Museen sind, aber solche Themen machen. Das sind Design Center. Das ist auch so ein interessantes Phänomen, dass man seit 20, 30 Jahren halt auf die Weise Vermittlung in einem neuen Format erprobt. Da könnte man auch viel von lernen, denn die sind, glaube ich, extrem spannend und es ist sehr bereichernd, die zu besuchen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten und trotzdem gibt es eben auch kleine Museen, Heimatmuseen, die ganz anders funktionieren, die an einem Ort sind und die vom Engagement der Menschen dort leben und die halt ein gemeinsames Ziel haben, nämlich ein bestimmtes Thema aus ihrem Ort oder die Ortsgeschichte eben lebendig zu halten. Und wenn Sie da als Besucher mal hingehen, und ich kann es jedem nur empfehlen, ich habe mal in Rheinland-Pfalz eben ein paar Jahre beim Verband gearbeitet, kenne viele davon, machen Sie sich mal den Luxus. Die haben meistens 2-3 Mal im Monat auf, aber gehen Sie da hin, machen Sie einen Termin, Sie werden tolle Menschen treffen, Sie können mit denen mal eine Stunde über Ihr Dorf reden. Das, was man da sieht, ist unglaublich bereichernd. Das ist eben auch Museum. Und da finden Sie schon die Willkommenskultur, ja, mit denen die Großen so ein bisschen manchmal zu kämpfen haben.
Noch eine Frage zum Schluss. Wohin wird Sie denn Ihr nächster Museumsbesuch führen? In Ihrer Freizeit, freiwillig und ohne besonderen Anlass?
Sie haben das Burgund vorhin erwähnt. Also ich weiß, dass wir da im Herbst hinfahren, des Weines und der Kultur wegen. Es ist gleichberechtigt, kann man auch umdrehen, Kultur und Wein. Und da werden wir sicher das ein oder andere Museum sehen. Also das weiß ich genau. Ansonsten, wer weiß, wenn ich mal wieder ein Museum sehe mit einem interessanten Plakat außen, dann gehe ich rein.
Nix wie rein.
Ich schreibe Ihnen eine E-Mail, wo es dann war.
Unbedingt, gerne. Ja, Professor Dr. Eckhard Köhne, herzlichen Dank. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und wollen natürlich nicht versäumen, nochmal einzuladen, sich nicht nur das Badische Landesmuseum, bevor es in einen Dornröschenschlaf der Erneuerung, ein Schönheitsschlaf sozusagen, gehen wird, zu besuchen in Karlsruhe, sondern unbedingt auch bis Oktober am schönen Bodensee gewesen zu sein und dort die Ausstellung zu sehen. Die große Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Es ist wirklich eine Entdeckung und so schnell wird man es auch nicht wiedersehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.